So, neuntens, die Offenbarungsreden Gottes. Wir wollen zunächst noch einmal einen Rückblick halten auf die letzten Worte, die uns hier von Hiob berichtet werden in Hiob 31. Hiob 31 beendet er ja seine Lebensbeichte oder sein Lebensfazit mit diesem ergreifenden Wort: Der Allmächtige antworte mir. Hiob 31, Vers 35 bis 37. Der Allmächtige antworte mir: Hätte ich doch einen, der mich anhört. Oder, wenn Sie es einmal zu Ende lesen, wenn ich doch wenigstens die Anklageschrift bekäme, wo also meine ganzen Vergehen aufgelistet sind, damit ich das weiß, worum es geht. Er möchte also hier doch endlich eine göttliche Aufklärung haben über seine Situation. Er bittet nicht um Rücknahme der Schläge. Das finde ich schon sehr bewegend und sehr interessant. Er bittet um Aufklärung. Und diese Bitte wird tatsächlich erhört. Aber wir gucken uns nochmal seine innere Situation an. Wir müssen uns ja in diesen Mann tatsächlich hineinversetzen, dem Gott jetzt diese Offenbarungen schenkt. Eine gespaltene Persönlichkeit, anders kann man es nicht sagen, denn es ist ja nicht so, dass die Schläge seine früheren Segenserfahrungen alle ausgelöscht hätten. So ist es nicht. Sein Erinnerungsvermögen hat er ja behalten und er kennt den segnenden Gott. Aber jetzt hat er eben auch eine andere Seite Gottes kennenlernen müssen und die drückt er ja dann so aus, dass sich Gott nun wie ein Feind ihm gegenüber verhält. Zwei völlig gegensätzliche Gotteserfahrungen wühlen da in seiner Seele herum. Eine furchtbare Lage. Eine ganz furchtbare Lage. Ich hatte ja, als wir uns die 10 Schläge angesehen haben, auch davon gesprochen, dass er den Frieden mit Gott verloren hat. Und hier haben Sie den unmittelbaren Ausdruck dafür. Eine gespaltene Persönlichkeit, eine schizophrene Persönlichkeit. So, und diese dringende, herzergreifende Bitte wird nun tatsächlich erhört. Und das können wir auch tatsächlich auf uns beziehen, dass wir in allen Notlagen nicht unbedingt um eine Rücknahme der Not bitten sollten. Natürlich können wir das auch immer bitten und Gott wird uns da auch mit seiner Gnade ganz bestimmt beistehen und helfen, dass wir aber in jedem Fall doch um eine Aufklärung bitten dürfen, um eine Antwort, dass wir also die Wozu-Frage von Gott selber beantwortet bekommen. Und Gott hat da viele Möglichkeiten, uns diese Antwort zu geben. Das wird nicht immer so gewaltig sein, wie es bei Hiob war, dass er zwei große Offenbarungsreden nun empfangen durfte. Aber wie auch immer, Gott ist ein redender Gott. Und Gott hat viele Möglichkeiten, mit uns durch sein Wort zu sprechen. Wir sollten nicht direkte Eingebungen, nicht direkte persönliche Offenbarungen durch Träume, Prophetien und Visionen erwarten. Wir sollten dem Heiligen Geist zutrauen, dass er durch das Wort Gottes uns eine ganz konkrete Antwort und Aufklärung und Aufhellung unserer Situation schenkt. So, die Antwort Gottes ist eigentlich eine Doppelantwort. Die Doppelung in der Bibel haben wir schon behandelt. Sie bestätigt die Wahrheit des lebendigen Gottes. Und diese Doppelantwort erfolgt aus dem Wettersturm, also untermixt mit Blitze, Donner, Sturm, Hagel, ja, mit all dem, was so der Himmel zu bieten hat. Also keineswegs sanft säuselnd, so wie Gott dem Mose da damals begegnet war. Hier ist die Kraft, die Allmacht Gottes, die Begleitmusik. Und vielleicht knüpft Gott mit dieser Erscheinung im Wettersturm an die Rede an, die der Elihu gehalten hat. Denn diese Rede oder die letzte Rede, die vierte Rede, mündet ja ein in einer Betrachtung der Allmacht Gottes, in einer Betrachtung, ja, von Blitz und Donner und allen möglichen, was Gott da in seiner Allmacht vollführen kann. Hatte natürlich bei Elihu den Sinn, den Hiob ruhig zu stellen, zu sagen, was willst du denn hier als kleiner Mann gegenüber dem allmächtigen Gott überhaupt ausrichten? Was willst du da fragen? Wie kannst du es wagen, ihn da sozusagen um Rechenschaft zu bitten? Aber nun sieht die Sache ganz anders aus. Nun tritt der allmächtige Gott tatsächlich im Wettersturm auf, aber er beschränkt sich nicht nur auf Blitz und Donner, sondern er spricht. Er spricht durch Blitz und Donner hindurch. Und das ist das Entscheidende, nicht wahr? Dass Gott aus der Mehrdeutigkeit der Geschehnisse um uns herum immer wieder heraustreten kann und eindeutig mit den Menschen redet, reden kann. Und da sollten wir ihm von Herzen dankbar sein, dass er uns sein Wort geschenkt hat. So, diese Rede, die erste Rede, der wir uns jetzt zuwenden, beginnt ja mit einer Frage: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Diese Frage könnte, 38,2, könnte eventuell eine Antwort Gottes in Fragegestalt an Elihu sein, muss nicht, kann auch sich auf Hiob beziehen. Aber ich will das immerhin mal zu bedenken geben, dass es auch eine Frage Richtung Elihu sein könnte. Denn das waren ja nun tatsächlich Worte ohne Verstand. Und in Kapitel 42 werden ja die Worte der Freunde so ganz ähnlich behandelt von Gott. Ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob, heißt es da, Kapitel 42, 7. So, aber ab Vers 3 sind wir nun tatsächlich endgültig bei Hiob angekommen. Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Werde ein Mann. Hiob, jetzt musst du männlich sein. Jetzt muss man mal überlegen, was heißt männlich in Gottes Angesicht, in Gottes Perspektive. Es gibt eine ganz ähnliche Formulierung, die gebraucht der sterbende König David gegenüber Salomo. Und dem gibt er sozusagen testamentarisch mit auf den Weg: Sei ein Mann. Sei ein Mann. Salomo, sei ein Mann. Sei tapfer, diene dem Herrn. Folgt gleich unmittelbar danach. Lass dich nicht von Gefühlen, von Eingebungen leiten, sondern halte dich strikt an das Wort Gottes. Das zeichnet den Mann aus in biblischer Perspektive. Die Stelle übrigens finden Sie in 1. Könige 2, Vers 3, wo David seinen Sohn Salomo ermahnt. So, nun ist man zunächst einmal verwirrt, wenn man diese erste Offenbarungsrede hört. Denn was wir eigentlich erwarten, ist ja göttlicher Trost. Was wir erwarten, ist ja doch eine ja, mitleidvolle Geste Gottes ist ja auch vielleicht eine Erläuterung. Du, Hiob, bitte, diese Gründe lagen vor, weshalb ich dich so schlagen musste. So würden wir ja ungefähr eine Reaktion Gottes erwarten. Vielleicht auch Hiob, ich weiß es nicht. Aber er bekommt keine Erklärung der 10 Schläge. Und so augenscheinlich, offensichtlich, direkt empfängt er auch kein Mitleid. Aber ich bin dennoch voll und ganz davon überzeugt, dass in diesen 2 Offenbarungsreden ein gewaltiger göttlicher Trost steckt. Gottes Trost sieht manchmal anders aus als der Trost, den wir uns so unmittelbar erträumen und erwarten. Gott öffnet den Blick Hiobs. Gott weitet den Blick. Gott offenbart sich hier in dieser ersten Rede als der Schöpfer, aber eben auch als der Fürsorger, als der gewaltige Schöpfer und der große Fürsorger für seine ganze Schöpfung. Es ist ja nicht mit den 6 Tagen getan, sondern das, was Gott erschafft, das soll ja nun auch leben und das soll sich vermehren. Und dazu braucht es ja unendlich viel göttliche Fürsorge, damit sich die ganze Kreatur entfalten und entwickeln kann. Und Gott öffnet dem Hiob hier in dieser ersten Rede die Augen für die Schöpfung. Und wenn Sie diese erste Rede sich einmal so vor Augen stellen und sie gründlich gelesen haben, dann werden Sie merken, alle Schöpfungstage sind präsent. Alle 6 Schöpfungstage tauchen irgendwie auf. Er bekommt hier den Schöpfungsbericht noch einmal vorgeführt. Und ich möchte Ihnen das eben kurz zeigen. Den ersten Schöpfungstag finden Sie in Vers 4 und 12. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Als ich sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter? Hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Hast du zu deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt? Vers 12. Also, das ist ein Hinweis auf den ersten Schöpfungstag. Der zweite Schöpfungstag, Vers 8 und Vers 16. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen? Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Der dritte Schöpfungstag, Vers 25 folgende. Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Wind, dem Blitz und Donner, nein, den Weg, dem Blitz und Donner, dass es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst? Wer ist des Regens Vater? Dann der vierte Schöpfungstag, Vers 31 und 33. Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Der fünfte Schöpfungstag, Vers 41. Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Und schließlich der sechste Schöpfungstag. Also die Landtiere. Vers 39. Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen? Das zieht sich dann weiter bis ins 39. Kapitel. gleich Vers 1, weißt du die Zeit, wann die Gämsen gebären? Oder hast du aufgemerkt, wann die Hirschkühe kreisen? Oder Vers 19, kannst du dem Ross Kräfte geben und seinen Hals zieren mit einer Mähne? Also die ganze Schöpfung, der ganze Schöpfungsbericht wird ihm noch einmal vor Augen gestellt. Was man allerdings vermisst, ist eine Erwähnung des Menschen. Man sollte eigentlich erwarten, dass Gott nun auch auf den Menschen hinweist, den er am sechsten Schöpfungstag erschaffen hat. Aber der Mensch wird nicht erwähnt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich gebe eine Vermutung weiter, weil der gefallene Mensch kein Hinweis mehr ist auf den Schöpfer. Deswegen scheint er mir hier nicht mehr erwähnt zu werden. Der gefallene Mensch ist eben kein Ebenbild mehr. Zeugt nicht mehr von Gottes Liebe, zeugt nicht mehr von Gottes Majestät und Kraft. Dazu ist er eigentlich berufen. Wenn man den Menschen ansieht, soll man wissen, wer Gott ist. Das ist ja die Ebenbildlichkeit. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung meinerseits. Hiob soll jedenfalls an der Schöpfung und an Gottes Fürsorge für die Schöpfung erkennen, neu erfassen, dass auch er bei Gott nicht vergessen ist. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß, Hiob, gehen kann. Das ist die große Weisheit Gottes und die große Weisheit dieser ersten Offenbarungsrede. Und ich möchte hinzufügen, es gibt Situationen in einem menschlichen Leben, da ist man ja für biblischen Trost gar nicht mehr empfänglich. Da hat man einen solchen Schmerz oder eine solche Enttäuschung, hat eine solche Finsternis, hat eine solche Glaubenskrise, dass die besten Sprüche nichts mehr helfen. Da hilft auch nicht mal mehr, wenn einer sagt, du, ich bete für dich. Solche Krisen gibt es, auch bei Christen. Aber ich denke, dass in solchen schweren Situationen mitunter ein Blick auf die Schöpfung noch Wunder tun kann. Dass wir dort, wo ein Mensch nicht mehr erreichbar ist mit Gottes Wort, ihm wenigstens einen Blick eröffnen können auf die Schöpfung. Auf das, was Gott dort tut. Und sogar absolute Weltmenschen machen das ja. Wenn sie sagen, die Sonne wird schon wieder scheinen. Was machen wir denn mit einer solchen Bemerkung? Ja? Wir versuchen mit einem Hinweis auf Gottes Schöpfung dem anderen aus seiner Finsternis ein Stück herauszuhelfen. Und ja, das ist dann tatsächlich auch, wenn Christen das machen und wenn sie es mit Gebet machen, eine verheißungsvolle Sache. Die Schöpfung ist eine Predigt. Die Schöpfung kann einen Menschen tatsächlich wieder nach vorne blicken lassen. Wie auch immer. Nicht wahr? Wenn man Paul Gerhardt Lieder liest oder hört, ja, und von der Glucke da die Rede ist, die er Völklein ausführt, ja, dann ist das für die Seele ein Ansporn. Ja, denn die Glucke und die Küken, das ist ja ein Inbegriff, das ist ja Symbol, das ist ja, ja gelebte Fürsorge Gottes. Da muss man gar nicht das Wort Gott in den Mund nehmen, aber man sieht, hier ist doch eine überirdische Ordnung, hier ist doch ja, eine Kraft im Gange, die das ganze Weltgeschehen zusammenhält. Also insofern hat die Schöpfung oder hat der Hinweis auf Gottes Schöpfung therapeutischen Charakter. Und den sollten wir tatsächlich nicht zu gering ansetzen. Bei Hiob erreicht Gott mit dieser ersten Rede eine ganze Menge. Die Reaktion auf die erste und auf die zweite Rede ist ja jeweils hier aufgezeichnet. Kapitel 40 am Anfang, Vers 3. Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten. Ein zweites Mal geredet und will es nicht wieder tun. Hiob wird ganz still. Ob er schon ruhig wird, kann man schlecht beurteilen. Ob er schon Frieden findet, wage ich zu bezweifeln. Aber er wird ruhig. Er beginnt in sich zu gehen. Ob er das Rätsel seiner persönlichen Lage schon erfasst, ob er anhand der Schöpfung schon einen Einblick in die Hintergründigkeit des Geschehens empfängt, das, glaube ich, können wir bezweifeln. Gottes Handeln versteht er noch nicht, aber das versteht er, dass Gott der Fürsorger ist. Das versteht er, dass Gott auch sein Leben in der Regie hält. Aber wir müssen sozusagen noch mehr erwarten können. Das kann noch nicht alles sein, was Gott ihm zu sagen hat. Das ist zwar schon gewaltig genug, wenn ein Mensch das wieder neu versteht, dass er in der Hand Gottes steht und dass er nicht von Gott vergessen ist. Wenn Gott die jungen Löwen sättigt, ja, dann wird er doch wohl auch uns nicht vergessen. Ist ja auch hier ganz augenscheinlich und geradezu ein bisschen fröhlich und lustig ausgedrückt, wie hier in Kapitel 39 die Straußin erwähnt wird. Haben Sie das gelesen? Ja, der Fittich der Straußin hebt sich fröhlich. Aber ist es ein Gefieder, das sorgsam birgt? Lässt sie doch ihre Eier auf der Erde liegen zum Ausbrüten auf dem Boden? Vergisst, dass ein Fuß sie zertreten, ein wildes Tier sie zerbrechen kann? Sie ist so hart gegen ihre Jungen, als wären es nicht ihre. Es kümmert sie nicht, dass ihre Mühe umsonst war. Gott hat ihr die Weisheit versagt, hat ihr keinen Verstand gegeben. Na ja gut, wenn man einen Straußenkopf sieht, da ist nicht allzu viel drin. Doch wenn sie aufgescheucht wird, verlacht sie Ross und Reiter. Das ist doch alles eine Aussage. Selbst wenn ein Tier nicht in der Lage ist, sich um sein Gelege richtig zu kümmern, ist Gott allemal da. Wenn sich Gott um ein Straußenei kümmert, ja bitteschön, lieber Hiob, ja, das ist ja alles eine Botschaft, dann wird er doch dich nicht aus dem Auge verlieren. Und sagt nicht Jesus in der Bergpredigt genau das Gleiche? Wenn Gott eine Lilie mit so wunderbarem, prachtvollen Glanz ausstattet, ja bitteschön, dann wird er sich doch auch um dich sorgen und dir genügend Kleidung verschaffen. Und wenn die Spatzen ihr Fressen finden, dann wirst du auch dein Auskommen haben können. Also das ist genau dieselbe Schiene, die Jesus auch in der Bergpredigt hier anwendet und die wir uns einfach zusprechen lassen müssen. Der Blick in die Schöpfung, ja, ist einfach therapeutisch, er ist heilsam. Ja. Er bringt eine verwundete Seele zumindest wieder zur Ruhe. So, nun gehen wir aber in die zweite Rede hinein. 40, Vers 6 bis 41, 26. Wieder wird Hiob aufgefordert, ein Mann zu sein, ein Mann zu werden, tapfer zu sein, glaubensstark zu sein. Und er empfängt zunächst mal eine kritische Rückfrage. Getraust du dir immer noch, mein Handeln so kritisch zu sehen, wie du es bisher ja getan, versucht hast? Wir müssen ja immer noch davon ausgehen, dass Hiob in dieser inneren Ausweglosigkeit steckt, in der Überzeugung, dass Gott ihn jetzt ja als einen Feind behandelt, oder besser gesagt, dass Gott sich ihm gegenüber feindlich verhält. Das ist ja sein momentanes Denkschema. Und da muss er natürlich erlöst werden. Gott ist doch kein Feind Hiobs geworden. Aber Hiob empfindet im Moment nichts anderes. Und insofern ist diese kritische Einstiegsfrage Gottes natürlich absolut berechtigt. So, und wer nun die zweite Offenbarungsrede sich vor Augen stellt, der wird das schon längst gemerkt haben. Sie hat zwei Schwerpunktaussagen, zwei Teile. Im ersten Teil, und der ist schon ganz außergewöhnlich, im ersten Teil wird Hiob aufgefordert, göttliche Werke zu tun. Da soll er plötzlich allmächtig werden, da soll er Herrlichkeit zeigen, da soll er Zorn üben, da soll er hochmütige Herzen beugen. Das ist doch schon ganz erstaunlich, was Gott von ihm erwartet. Das sind natürlich alles, wie soll man sagen, rhetorische Aufforderungen, die kein Mensch jemals erfüllen könnte. Aber die natürlich einen Sinn, einen seelsorgerlichen Sinn haben. Gott gibt mit diesen Fragen einen Einblick in sein eigenes Wesen, in sein eigenes Tun, in sein eigenes Schaffen und vor allen Dingen in seine eigene Mühe, die er mit den Menschen hat. Haben wir darüber schon mal nachgedacht, dass Gott Mühe hat mit uns? Haben wir darüber schon mal nachgedacht, dass Gott leidet an uns? Jesaja 43, 24. Du hast mir Mühe gemacht mit deinen Sünden. Und wenn Gott von Mühe spricht, dann ist es wirklich Mühe. Denn ein allmächtiger Gott hat im Allgemeinen keine Mühe, das in Gang zu setzen, was er sich vorgenommen hat. Und wenn ein solcher Gott von Mühe redet, dann ist das schon was ganz Erhebliches. Vers 11 im 40. Kapitel. Streu doch mal du aus den Zorn deines Grimms. Schau doch du die Hochmütigen an und demütige sie. Ja, schau sie an, alle Hochmütigen, beuge sie, zertritt du sie doch in Grund und Boden. Das sind schon ganz merkwürdige Aufforderungen. Aber Aufforderungen, mit denen Gott Einblick gibt in seine Mühe mit den Menschen. Niemand macht Gott so viel Mühe wie der Mensch. Und man könnte, wenn man jetzt den zweiten Teil der zweiten Rede schon mal so etwas in den Blick nimmt, wo es ja dann um den Teufel geht, den Gott an der langen Leine führt, ja, mit dem er ja dann auch wirklich umgehen kann. Man könnte dann schon fast sagen, Gott hat mit dem Menschen mehr Mühe als mit Satan. ein hochmütiges Herz zu beugen, ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Ein hochmütiges Herz, das von sich überzeugt ist, dass alles auf sich bezieht, das sich im Mittelpunkt des Weltgeschehens weiß, ein hochmütiges Herz demütig zu machen, ist ganz schwer. Ist ganz schwer. Weiß jeder, der Kinder hat, wie schwer es ist, Menschen zu ändern. Weiß jeder, der einen Mann hat, wie schwer es ist, den Mann zu ändern. Weiß jeder, der eine Frau hat, wie schwer es ist, eine Frau zu ändern. Ja, ist eigentlich unmöglich. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir können keinen Menschen ändern. Das müssen wir einfach zugeben. Wir können nicht mal uns ändern. Wer kann denn sich ändern? Es ist unmöglich, uns zu ändern aus eigener Kraft. Es ist unmöglich, andere Menschen zu ändern. Und wer, sage ich mal, in die Ehe einsteigt mit der Absicht, den anderen ändern zu können, der hat schon falsch gebaut und verloren. Nein, wir können niemanden ändern. Und Gott spricht von seiner eigenen Mühe, einen Menschen zu ändern. Aber es geht hier nicht nur um Charaktereigenschaften, es geht um die Grundbefindlichkeit des Hochmutes. Ja. Ein hochmütiger Mensch ist ein Mensch, der auf seiner Erfahrung aufbaut, der sich die Ärmel hochkrempelt und der sagt, das kriegen wir schon geregelt. Vor ein paar Jahren gab es mal Wahlplakate, ich will mal keine Parteien nennen, aber Sie wissen wahrscheinlich, welche ich meine. Da hieß der Slogan, wir schaffen das. Wir schaffen das. Das ist nun genau die Haltung des Hochmutes. Wir schaffen das. Nein, wir schaffen es eben nicht. Und aus dieser hochmütigen Auffassung, ja, eine Demut zu machen, das ist nun Gottes Aufgabe. Warum will eigentlich Gott demütige Menschen? Jetzt möchte ich Ihnen eine Antwort geben. Warum will Gott demütige Menschen? Weil er viel Gnade verschenken möchte. Und weil er seine Gnade nur Demütigen gibt. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Luther hat gesagt, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Der hat ja so viel an Gnade zu vergeben. Und er wartet darauf, dass ein menschliches Herz demütig wird und nichts mehr von sich selber erwartet, sondern alles von Gott. Und dann sagt Gott, jetzt kriegst du Gnade über Gnade. Gnade über Gnade. Gott gibt den Demütigen Gnade. Aber solange wir noch die Dinge mit eigenen Mitteln und Methoden, mit eigenen Kräften anpacken und durchziehen, hat Gott wenig Chancen, uns Gnade zu geben. Gnade kriegt der, der von sich eben nichts mehr erwartet. Der in den neuen Tag einsteigt und sagt, Herr, ich brauche heute deine Hilfe von früh bis spät. Ich finde nicht das richtige Wort zur richtigen Zeit. Ich finde nicht die Kraft. Ich finde nicht mal die Kraft, um Vergebung zu bitten. Ich finde nicht den Mut, dem anderen das Richtige zu sagen, im richtigen Tonfall. Ich vermassle den Tag, ich baue falsche Prioritäten auf. Und am Abend muss ich wieder zugeben, nichts gewesen, außer Spesen. Und deswegen, lieber himmlischer Vater, brauche ich dich von früh bis Abend. Führe du mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Bitte, bitte, bitte. Ich gehe in die Irre. Das ist ein demütiger Mensch. Wer so nicht nur redet, sondern auch denkt und im Herzen überzeugt ist, der ist demütig. Und der kriegt Gnade. Aber wie kann ein Hochmütiger demütig werden? Das ist ja die große Preisfrage. Gott lässt hier sozusagen die Antwort offen. Er fragt nur. Er stellt das Problem nur in den Raum. Und wir vom Neuen Testament her, wir können natürlich nun auch die Antwort wissen und geben. Gott macht den Menschen demütig durch das Golgatha-Geschehen. Das ist sein Weg, einen Menschen zu verändern, indem er seine Liebe dokumentiert, am Kreuzesgeschehen und darauf vertraut, dass ein Mensch, wenn er das Kreuzesgeschehen im Glauben annimmt, aus dem Hochmut in die Demut findet. Das ist Gottes Weg. Also die Liebe, seine Liebe, so unter Beweis zu stellen, dass der Mensch nicht mehr daran vorbeigehen kann. Wobei es trotzdem noch viel zu viele sind, die auch an diesem Beweis der Liebe Gottes vorübergehen. Also, nur so geht menschlicher Hochmut zugrunde, dass er überwältigt wird durch Gottes Liebe und kapituliert vor Gottes Liebe. So, das ist also der erste Teil der zweiten Rede. Ein Einblick in Gottes Mühe. Und wenn man jetzt noch, aber das will ich nur in Klammer sagen, hinzufügen will, dass es ja nicht nur mühevoll ist, einen Menschen demütig zu machen, sondern ihn dann auch in der Demut zu halten, dann merkt man, dass Gott im Dauerstress steht. Ja? Also Gott hat so viel Mühe, uns in der Demut zu halten. Ja? Denn er will uns ja nicht nur die einmalige Gnade, ja, des Erlöstseins geben, sondern er will uns doch Dauergnade geben. Dann merkt man, dass Gott sich viel vorgenommen hat mit dieser Menschheit. Ganz viel. So, und nun also der zweite Teil, und der ist natürlich ganz aufregend. Der zweite Teil der zweiten Rede, an den auch die Kommentatoren manchmal verzweifeln, ist tatsächlich auf den ersten Blick ganz schwierig. Wieso werden uns hier Urwelttiere vorgeführt? In einer solch ernsten Situation, wo ein elender Mensch hungert nach einem erlösenden Gotteswort, muss er jetzt eine Aufklärung hören von einem Behemoth, der Gras frisst wie ein Rind, von einem Leviathan und kriegt die Aufforderung, den Leviathan mit der Angel zu fangen und seine Zunge mit einer Fangschnur zu fassen. Was soll das? Was soll das? Ist das nicht alles so hochmerkwürdig? Also ich vermute, dass auch Hiob, als er diese Rede gehört hat, erstmal sehr geschluckt hat und erstmal ganz verinnerlicht fragen musste, was das alles bedeutet. Behemoth ist die hebräische Form des Plurals und heißt eigentlich ja, Untier. Wir müssten diesen Begriff mit Untier übersetzen. Und Leviathan ist wörtlich übersetzt, der sich Windende. Oder die sich Windende. Das sind zwei Begriffe, zwei Symbolbegriffe. Und ich habe mich also schon von Anfang an, als ich mich mit dem Hiob-Buch näher befasst habe, dazu durchgerungen, diese Symbolbegriffe als Begriffe für Satan zu nehmen. Denn all das, was jetzt gesagt wird, das sind eigentlich Aussagen, die im Tiefsten nur auf Satan zutreffen können. Soll man da wirklich an Dinosaurier oder an irgendwelche Urviechter denken und hier eine zoologische Stunde bei Gott erwarten oder eine paläontologische Stunde? Das wäre doch eigentlich vermessen. Nein, hier an dieser entscheidenden Stelle, da muss es um Satan gehen. Das ist die innere Logik des ganzen Hiob-Buchs. Denn Satan war am Anfang, als der Partner, sage ich mal, der großen himmlischen Wette uns vor Augen gestellt. Und jetzt muss er einfach nochmal auf der Bildfläche erscheinen. Da hilft nun alles nichts. Und wie erscheint er? Wieder mit lauter Kennzeichnungen und wieder, ja fast, wie soll man sagen, mit, ich sage mal in Strichel, nebensächlichen Bemerkungen. Genauso wie hier von den Straußeneiern die Rede war und von den kleinen Gämsen, ist jetzt hier von bestimmten Verhaltensmustern des Leviathan und Behemoth die Rede. Aber wir wollen hier wirklich die biblische Symbolsprache ernst nehmen und die Hinweise ernst nehmen. Das alles ist ein großes Hinweisschild. Also ich fasse mal die Hauptaussagen über Satan zusammen. 40 Vers 15. Er ist von Gott geschaffen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Aussage. Er ist kein Gegengott. Er ist ein Geschöpf, eine Kreatur. Das ist alles so wichtig, was hier steht. Ich habe den Behemoth geschaffen, genauso wie dich. Engel, auch die gefallenen Engel, sind und bleiben Geschöpfe, genauso wie die Menschen. Und ein Geschöpf kann sich niemals zum Schöpfer erheben, vollkommen unmöglich. Der Teufel, wie er sich auch anstellt, wie er sich gebärdet, kann niemals zu einem Schöpfergott mutieren. Also das ist die erste Aussage. Die zweite, seine Kraft hat er nicht aus sich, sie hat er aus Gott. 40, 19, er ist das erste der Werke Gottes, der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert. Muss man sich mal vorstellen, nicht wahr? Gott gab dem Teufel seine Kraft. Und deswegen sind auch die biblischen Schriftsteller ja in der Lage, das so auszudrücken. Kein Unglück in der Stadt, das nicht von Gott käme. Weil diejenigen, die Handlanger Satans sind, es gar nicht ausrichten könnten, ohne dass Gott ihnen nicht Kraft gäbe. Der Teufel bezieht seine Kraft von Gott, nicht aus sich, denn sonst wäre er Gott. Nein, er ist nicht Gott, er ist und bleibt Geschöpf. 41, 4 folgende gibt es noch so einen Passus über die Kraft. Also das kann man im Grunde dann ganz durchziehen bis Vers 26. Eine dritte Aussage, er verbirgt sich, 40, 21, er liegt unter Lotusbüschen, im Rohr, im Schlamm, verborgen. In der Einheit über die Strategie Satans sind wir auf diesen Zug schon eingegangen, wie sich Satan immer im Hintergrund hält und im unpassendsten, also für uns unpassendsten Augenblick dann plötzlich agiert. Vierte Aussage ist, mit menschlicher Kraft nicht zu überwältigen. 40, 24 folgende, kann man ihn fangen, Auge in Auge, ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? Du kannst es ja mal probieren. Und wenn Sie sich erinnern an Epheser 6, an den Dolch, und daran, als ich sagte, das ist eine Verteidigungswaffe, dann finden Sie jetzt hier die Antwort. Denn wir sind nicht befugt, gegen Satan zu kämpfen. Es gibt ja manche christliche Gruppierungen, die tatsächlich antreten, um gegen Satan zu kämpfen. Da kann ich nur sagen, Hände weg davon. Es reicht, wenn wir den Dolch haben als Verteidigung, aber angreifen, bitteschön, das steht uns nicht zu. Der hat ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr List als wir. Also, er ist nicht zu überwältigen. Dann die nächste Aussage. Schon wenn einer ihn sieht, stürzt er zu Boden. Kapitel 41, 1. Das sollte man auch ganz ernst nehmen. Wer den Teufel sieht, fällt einfach tot um. Das ist genauso wie bei Gott. Ja? Wer Gott sieht, fällt tot um. Das ist einfach nicht möglich. Nächste Aussage. Er löst Angst und Schrecken aus. 41, 14 folgende. Auf seinem Nacken wohnt die Stärke, vor ihm her tanzt die Angst. Die Wampen seines Fleisches haften an ihm, fest angegossen, ohne sich zu bewegen. Was sind das für Aussagen? Und gleich im Anschluss, sein Herz ist steinhart. 41, 16. So fest wie der untere Mühlstein. Vom Teufel ist kein Mitleid zu erwarten. Keine Herzensregung. Da ist alles erstorben. Der Teufel ist der Inbegriff, ja, die Persönlichkeit gewordene egoistische Grundhaltung schlechthin. Auf der anderen Seite kennt auch der Teufel keine Furcht. 41, 25, ein Geschöpf ohne Furcht. Und das ist natürlich gleichzeitig auch sein Untergang. Keine Furcht heißt ja auch keine Ehrfurcht. Nichts vor Gott. Der lässt sich nicht reinreden. Und er wird 1000 Jahre gebunden sein und die 1000 Jahre nützen gar nichts. Er bleibt so, wie er ist. Ja. Furchtbar.
Ist das alles noch Punkt 6?
Also, kennt keine Furcht, 41, 25. Und er kann von keinem Menschen vertrieben werden. 41, 20. Also, wenn ich so recht gezählt habe, sind das 9 Aussagen über Satan. Und alles in allem ergibt sich ein doch recht klares Bild über das Verhältnis Gott-Satan. Und dieses Verhältnis kann man kurz zusammenfassen. Satan liegt an der langen Leine Gottes. Da gibt es keine echte Konkurrenz. Satan ist Geschöpf, Gott ist Schöpfer. Aber, und auch das wird klar, mit menschlichen Möglichkeiten ist Satan nicht beizukommen. Hier braucht es einen anderen. Hier braucht es Christus, der uns im Kampf gegen Satan beisteht. Also, das ist die zweite Offenbarungsrede. Doppelt gestrickt, ja, mit 2 ganz wichtigen Schwerpunkten. Und das, glaube ich, muss unbedingt, wenn man sich überhaupt ein Bild von Satan machen will, dann alles mit einfließen, was hier über den Behemoth und den Leviathan gesagt ist. Wir glauben ja nicht an Teufel, insofern wollen wir ihm nicht zu viel Referenz erweisen, aber man muss ja zumindest seinen Feind kennen. Und das sind elementare Züge des satanischen Wesens. So, nun schauen wir uns zum Schluss nach Hiobs zweite Reaktion an. Also die Reaktion auf die zweite Offenbarungsrede. Kapitel 42, Vers 2, folgende. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Also du schaffst es auch, den Satan zu zähmen. Also hier kommt nun schon eine Erleichterung, hier kommt nun schon eine erlöste Haltung zum Vorschein. Und nun geht das weiter. Ich habe unweise geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Hiob fällt es allmählich wie Schuppen von den Augen. Gott ist gar nicht sein Feind gewesen. Niemals ist Gott sein Feind gewesen. Satan hat an der langen Leine, aus ganz bestimmten Gründen, die Schläge ausgeführt. Im Hintergrund stand natürlich Gott. Aber Gott war nie sein Feind. Und diese Vermutung war unweise. Und diese Vermutung ist immer unweise. Gott ist niemals unser Feind. Niemals. Der, der uns erschaffen hat, der seinen Sohn für uns dahin gegeben hat, der kann doch gar nicht unser Feind sein. Und dann die Schlussaussage: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Das sagt jemand, der Gott so gut kannte, den Gott selber fromm nennt und gottesfürchtig. Der sagt, jetzt erst sehe ich dich. Natürlich mit Glaubensaugen. Jetzt erkenne ich dich. Das Sehen und Erkennen, das sind ja immer vergleichbare Akte. Jetzt merke ich, wer du bist. Wie du dich mühst, dass die Menschen demütig werden. Wie du sie segnen willst und wie du auch den Satan regierst und lenkst. Jetzt fange ich an, dich zu verstehen. Ich spreche mich schuldig und tue Buße und in Staub und Asche. Das ist vielleicht das Größte, was dieser Mann überhaupt gesagt hat. Er, den Gott selbst fromm und gottesfürchtig nennt, er spricht sich schuldig. Das ist nun auch göttlich gesinnt. Und auch darin Vorbild für uns, ja, dass wir uns in unserer Schuld immer wieder neu entdecken, erkennen und natürlich uns nicht nur schuldig sprechen, sondern in gleichem Atemzug auch Gott um Vergebung bitten. So geht Hiob hier uns voran. Ja, und man könnte, wenn man wollte, schon hier Christuszüge entdecken bei Hiob. Christuszüge bei Hiob. Denn auch Christus war sündlos, aber er spricht sich schuldig. Dadurch, weil er nun die Sünden der Welt trägt. Also ganz zarte Andeutungen auf Christus finde ich hier bei diesem Hiob.